Verdacht auf Russland-Spionage, heikle Connections, rechtliche Angriffe auf Kritiker und mehr. Seit Jahren hält der frühere Verfassungsschutzbeamte Egisto Ott die Republik in Atem. Eine Enthüllung folgte auf die nächste. Ott hat sämtliche Vorwürfe immer bestritten, nun kommt es zum großen Showdown. Zum Höhepunkt einer weit verzweigten Staatsaffäre. Willkommen bei Nicht zu fassen. Showdown einer Staatsaffäre.
Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Staffel des Profil-Investigativ-Podcasts Nicht zu fassen. Mein Name ist Stefan Melcher, ich bin Chefreporter bei Profil. Ja, es ist tatsächlich eine Staatsaffäre, über die wir diesmal sprechen wollen. Sie reicht tief in den heimischen Sicherheitsapparat hinein, gleichzeitig aber auch in die Politik. Und sie ist längst nicht nur auf Österreich beschränkt, sondern erstreckt sich in gewisser Weise auf mehrere Kontinente. Hier bei uns in Österreich ist ein Name jedoch mittlerweile ganz besonders mit dieser Affäre verbunden, der Name Egisto Ott. Einst Beamter im Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung, dann versetzt, suspendiert, zwischenzeitlich zweimal in Untersuchungshaft, aber jeweils wieder auf freien Fuß gelangt. Was Ott und seine mutmaßliche Involvierung betrifft, steht nun der große Showdown bevor. Einerseits ein erwartbar umfangreicher Gerichtsprozess mit einem zentralen Anklagepunkt, wie er nicht alle Tage vor Gericht verhandelt wird, Spionage nämlich und das noch dazu für Russland, so ist der Vorwurf. Andererseits treibt Ott selbst mit enormer Vehemenz rechtliche Schritte voran. Nicht zuletzt gegen die Chefredakteurin von Profil, Anna Thalhammer, die jahrelang führend bei der Aufdeckung der ganzen Affäre gewesen ist. Ott zerrt sie nun vor Gericht, nicht etwa wegen ihrer journalistischen Berichterstattung, sondern wegen des Retweets eines anderen Tweets auf der Plattform X. Gleich vorneweg, Egisto Ott hat sämtliche Vorwürfe immer vehement bestritten. Es gilt in vollem Umfang die Unschuldsvermutung. Ja, wir nehmen diesen bevorstehenden Showdown in dieser Causa jetzt zum Anlass, Ihnen, geschätzte Hörerinnen und Hörer, noch einmal ganz genau zu erklären, wer ist denn nun eigentlich dieser Egisto Ott? Was hat es mit dieser Staatsaffäre auf sich? Wer sind die anderen Player? Und da sind doch einige spannende dabei. Und was hat das alles für Auswirkungen? Darüber spreche ich in den kommenden Wochen im Rahmen dieses Podcasts in allen spannenden Details mit meinem Kollegen Max Miller aus der Innenpolitik-Redaktion von Profil. Hallo Max.
Hallo und danke fürs Zuhören.
Ja, Max befasst sich ebenfalls seit langem schon journalistisch mit dieser Causa Ott und den ganzen Dingen, die da dranhängen, und das sind ja durchaus ziemlich viele. Max, was in diesem ganzen Geflecht an Dingen fasziniert dich denn am meisten?
Mich persönlich faszinieren vor allem die Einblicke, die wir durch diesen Fall in das geheimdienstliche Milieu des Landes und die Einflussversuche durch Russland bekommen. Und da menschelt es auch einfach. Trotz der ernsthaften Gefahr, die sich aus den Vorwürfen, über die wir jetzt sprechen werden, ergeben, wenn ich die Ermittlungsakten lese, dann muss ich tatsächlich immer wieder laut lachen. Einfach weil vieles, das wir jetzt in den nächsten Folgen besprechen werden, so banal ist. Kurz gesagt, mich fasziniert, dass Spione bzw. mutmaßliche Spione auch nur Menschen sind und dass eine Spionageaffäre mit internationalen Auswirkungen so österreichisch sein kann.
Oh ja, Max, ich weiß, was du damit meinst. Ich finde ja besonders spannend, wie sich das Ganze über viele Jahre hinweg entwickelt und aufgebaut hat. Wir werden in einer eigenen Podcast-Folge dazu noch im Detail sprechen. Vorerst auch fürs Verständnis nur einmal so viel. Die Ermittlungen gegen Ott, die laufen ja bereits seit 2017, also doch schon eine lange Zeit. Dann, nachdem das gestartet ist, im Jahr 2018, kam es im Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung, kurz BVT, zu einer Razzia durch die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Hintergrund dafür waren aber ganz andere Vorwürfe. Letztlich waren es unhaltbare Vorwürfe gegen zahlreiche Personen, die in Form eines anonymen Sudelkonvoluts in Umlauf gebracht wurden. Zu diesem Konvolut kamen dann noch Aussagen mehrerer Zeugen aus dem BVT, und da gibt es jetzt dann, wenn man das im Nachhinein betrachtet, schon wieder eine Beziehung zu Egisto Ott, zu Causa Ott, nämlich eine dieser Personen, die da ausgesagt hat bei der WKStA, das war ein gewisser Martin Weiß, hochrangiger Abteilungsleiter im Verfassungsschutz, eigentlich der wichtigste Nachrichtendienstler Österreichs, wenn man so möchte. Ja, und genau dieser Martin Weiß, der steht heute gemeinsam mit Ott im Zentrum der Spionageanklage. Übrigens, wer dieses Konvolut verfasst hat, um das es damals bei der BVD-Affäre ging, das ist bis heute nicht restlos geklärt.
Dabei wurde ja sogar eine eigene Ermittlungsgruppe gegründet, um diesem Konvolut an Gerüchten auf die Spur zu kommen. Die sogenannte AG Pharma, und der Name ist kein Zufall, Pharma ist die griechische Göttin des Gerüchts und des Ruhmes.
Ja, da hat sich wer was dabei gedacht bei dieser Namensgebung. Ja, die Ermittler gehen jedenfalls dem Verdacht nach, dass der oder die Autoren dieses Konvoluts möglicherweise im Umfeld Weiß-Ott zu finden sein könnten. Ott hat das bereits 2018 in einer Zeugeneinvernahme, eben damals in diesem BVD-Verfahren, entschieden zurückgewiesen. Er sagt, er war da nicht daran beteiligt, und interessanterweise hat er damals auch gleich versucht, Martin Weiß aus der Schusslinie zu nehmen. Zitat, das wäre nicht sein Stil. Wie gesagt, ist einer der ungeklärten Punkte. Alle haben sämtliche Vorwürfe immer bestritten, spielt aber trotzdem in die Gesamtgemengelage ein bisschen hinein.
Was jedenfalls unbestreitbar ist, die Razzia im BVT war so etwas wie der Anfang vom Ende der Behörde. Und das, obwohl ein Gericht diese Durchsuchung später für rechtswidrig erklärt hat. Aber zu dem Zeitpunkt war dann der Schaden schon angerichtet. Ermittler hatten geheime nachrichtendienstliche Unterlagen abtransportiert, darunter Informationen, die befreundete Nachrichtendienste nur unter großer Diskretion an Österreich weitergegeben hatten. Die damalige Spitze der Behörde wurde zu Beschuldigten gemacht. Und das, obwohl am Ende des Tages kein einziger Vorwurf zu einer Verurteilung führte. Aber das Resultat war, Österreich war in der Welt der Geheimdienste blamiert. In dieser Welt, muss man wissen, ist Vertrauen eigentlich alles. Daher musste Österreich nach der Razzia fürchten, dass die Partner nicht mehr alle Informationen teilen würden. Natürlich, bevor jetzt ein Terroranschlag passiert, wenn man wirklich konkrete Drohungen erfährt als ausländischer Nachrichtendienst, dann würde man diese Informationen schon mitteilen. Aber so etwas, wie würde ich mal sagen, weniger spezifische Informationen, vielleicht so das Hintergrundrauschen, das teilt man dann vielleicht nicht mehr, wenn man dem Partner nicht mehr vertraut. Und das führt dann dazu, dass Österreich bis zu einem gewissen Grad nachrichtendienstlich durch diese Razzia isoliert hätte werden können. Und das ist wirklich ein ernstzunehmendes Sicherheitsrisiko.
Ja, und bis heute stellt sich die Frage, cui bono, wem nützt es oder wem nützte das damals? Ist es da unter Umständen jemand drum gegangen, das BVT, wenn man so möchte, kaputt zu schießen? Ist es einfach drum gegangen, Rache zu üben? Ist es vielleicht einfach drum gegangen, Befindlichkeiten loszuwerden? Wie gesagt, es ist bis heute nicht geklärt, wer am Ende des Tages dahinter stand. Aber ja, wie man sieht, einen gewissen Konnex eben ins Umfeld der Causa Ott, die sich da jetzt in einer großen Anklageschrift manifestiert, gibt es schon, auch wenn, und das sei betont, dieser Konvolutvorwurf nicht Teil dieser Anklage ist. Das ist ungeklärt, wird, soweit wir wissen, bis heute ermittelt. Was wir schon wissen, das BVD hat sich aus dieser ganzen Affäre jedenfalls nicht mehr erholt. Die Behörde musste gänzlich neu aufgestellt werden und heißt heute Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst, abgekürzt DSN. Und nach haben sich dann eben doch spannende Verbindungen gezeigt. Insbesondere eben zwischen Egisto Ott, der damals schon unter dem Verdacht der Russlandspionage stand, und diesem Martin Weiß. Regelrecht explodierte das Ganze aber dann, als Weiß selbst zum Beschuldigten in einem Ermittlungsverfahren wurde. Da ist nämlich dann noch was passiert. Mitte 2020 ist der deutsche Konzern Wirecard mit großem Knall pleite gegangen. Wirecard hatte in der Vorstandsetage einen Österreicher sitzen, mehrere sogar, aber einer ist in diesem Zusammenhang von Bedeutung. Das war Jan Marschalek. Der hat sich dann nach der Pleite flugs per Privatjet aus Bad Vöslau in Niederösterreich in Richtung Weißrussland abgesetzt. Und dieser Martin Weiß, über den wir da jetzt schon mehrfach gesprochen hatten, der hat vorher dem BVD den Rücken gekehrt gehabt und beruflich bei Marschalek angedockt. Und jetzt stand er plötzlich im Verdacht der Fluchthilfe. Die Ermittler haben ihn einvernommen und er legte nicht nur die seiner Darstellung zufolge doch recht enge Verbindung zwischen ihm und Egisto Ott offen, sondern er sagte auch aus, Ott für Marschalek mit Personenabfragen beauftragt zu haben und dass er Ott Geld gegeben hätte.
Diese mutmaßliche Verbindung von Marschalek über Weiß zu Ott, das ist so etwas wie die Keimzelle der Spionageanklage gegen Ott. 2021 hat sich die Affäre aber zuerst noch in eine ganz andere Sphäre weiterentwickelt. Nach den Aussagen von Martin Weiß hat die Polizei nämlich Egisto Ott ein erstes Mal in U-Haft genommen und seine Handydaten wurden ausgewertet. Und plötzlich haben die Ermittler da einen regen Austausch mit der Politik gefunden, insbesondere in Richtung FPÖ, speziell zu deren damaligen Nationalratsabgeordneten Hans-Jörg Jenewein. Jenewein war damals so etwas wie die Speerspitze der Blauen im damals laufenden BVT-Untersuchungsausschuss. Erklärter Gegner in diesem Ausschuss war die ÖVP, die das Innenministerium viele Jahre lang dominiert hatte. Da sollte also ein Untersuchungsausschuss Licht ins Dunkel rund um die BVT-Affäre bringen. Und wie sich nun aus Chatnachrichten zeigte, mischte ausgerechnet Egisto Ott da hinter den Kulissen kräftig mit. In erster Linie auf Seite der Blauen. Wir werden auch dazu in einer eigenen Podcast-Folge noch genauer sprechen. Ott chattete den Ermittlungsakten zufolge übrigens unter dem Namen Aigistos Aigistos mit Jenewein. Ich nehme einmal an, das war nicht wirklich als Deckname gedacht. Immerhin ist Egisto einfach die italienische Variante des griechischen Aigistos.
Nein, ein Deckname war das wahrscheinlich nicht. Andere mutmaßliche Chat- oder Mailnamen, die wären da vielleicht schon besser geeignet gewesen. Luca kommt in den Akten vor und irgendwo ist mir, glaube ich, auch Giovanni Parmigiano untergekommen. Aber um von der humoristischen Seite dieser Affäre wieder wegzukommen, wie man aus diesen Chatnachrichten vermuten kann, da hat Egisto Ott eben Hans-Jörg Jenewein von der FPÖ zugearbeitet. Egisto Ott, der jetzt mittlerweile im Verdacht steht, für Russland spioniert zu haben. Das hat im Nachhinein natürlich schon auch ordentliche politische Implikationen. Auch, und noch einmal an dieser Stelle sei es betont, die Vorwürfe gegen Egisto Ott sind nicht bewiesen. Er bestreitet sie und ein Gericht muss darüber entscheiden. Ja, dass es zu einer solchen Gerichtsentscheidung kommt, also dass es jetzt nach mittlerweile 8 Jahren Ermittlungen doch zu einer Anklage wegen Spionageverdachts gegen Ott gekommen ist, das hat eben nicht zuletzt mit dem schon erwähnten Jan Marschalek zu tun. Dieser ehemalige Wirecard-Vorstand, der sich da über Österreich abgesetzt hat, der dürfte mittlerweile in Russland leben und ja, der hat sich dort als Agent des russischen Geheimdienstes FSB hervorgetan. Das hat nicht zuletzt ein aufsehenerregender Spionageprozess in London vor einigen Monaten ergeben. Die britischen Behörden haben dort nämlich eine Bande ausgehoben, die Marschalek zuarbeitete und dabei sind zigtausende Chatnachrichten sichergestellt worden, die laut den britischen Ermittlern zwischen Marschalek und dem Anführer der Bande ausgetauscht wurden. Ja, und manche dieser Chats führen auch nach Österreich und zwar, wenn man so will, direkt an eine Adresse in Wien, an der Verwandte von Egisto Ott leben. Eine Wohnung, zu der Ott laut Anklage einen Schlüssel gehabt haben soll. Voilà! Damit steht aus Sicht der Staatsanwaltschaft fest, dass es eine Art Achse gegeben hat von Egisto Ott über Martin Weiß, über Jan Marschalek hin zum russischen Geheimdienst FSB. Dass Ott demnächst ohne Weiß und ohne Marschalek vor Gericht stehen wird, hat wohl nur damit zu tun, dass er der einzige der drei ist, der für die Behörde greifbar ist. Die Vorwürfe gegen die anderen lesen sich in der Anklageschrift gegen Ott in Wahrheit ähnlich. Marschalek sitzt, wie gesagt, in Russland. Weiß hat sich allem Anschein nach in die Vereinigten Arabischen Emirate abgesetzt.
Vielleicht noch einmal, Ott bestreitet die Vorwürfe und er bestreitet auch die Authentizität dieser Chatverläufe. Am Ende des Tages muss das alles das Gericht würdigen, in diesem Fall ist es ein Geschworenengericht. Wir werden im Zuge der Podcast-Staffel noch im Detail darüber reden, was Ott und einem Mitangeklagten weiteren Ex-BVTler konkret vorgeworfen wird. An dieser Stelle nur in aller Kürze. Bei Ott geht es ums Datensammeln. Unter anderem geht es da um Personenabfragen und Recherchen zu einem abtrünnigen russischen Geheimdienstoffizier, der vom Kreml durch die ganze Welt gejagt wird. Es geht um die, das ist jetzt ein Zitat aus der Anklageschrift, inoffizielle Ehefrau eines der wichtigsten und Putin-nähesten Oligarchen. Und es geht um 3 Diensthandys von früheren Kabinettsmitarbeitern aus dem Innenministerium, die letztlich in Moskau gelandet sein sollen. Und, last but not least, es geht um einen der weltweit wichtigsten russlandkritischen Investigativjournalisten, der um sein Leben fürchten muss.
Ja, Christo Große heißt der Mann. Wer zum Beispiel die Dokumentation gesehen hat über den Novichok-Giftanschlag auf den russischen Oppositionellen Alexei Nawalny, wird Große kennen. Der kommt dort sehr prominent vor und wie vorgeführt wird, wie man dieses Anschlagsnetzwerk enttarnt hat. Grosev wird später in diesem Podcast auch noch eine Rolle spielen, aber jetzt gehen wir mal in medias res, was Egisto Ott selbst betrifft. Max, was wissen wir eigentlich über den Mann, dessen Causa Österreich derart in Atem hält?
Wir wissen eigentlich ziemlich viel über Egisto Ott. Was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass Egisto Ott den Polizeidienst vom Grund auf gelernt hat. Er hat eine durchaus beachtliche Karriere dort auch gemacht. Nicht bis ganz nach oben, aber doch ziemlich weit hoch. Bis es dann offenbar zu einem Knick gekommen ist. Vielleicht sehen wir uns jetzt mal ganz grob seinen Lebenslauf an. Egisto Ott ist gebürtiger Kärntner. Er wird 1962 in Villach geboren. 20 Jahre später, 1982, wird er Polizist. Und ab 1993 ist er Mitglied der Einsatzgruppe zur Bekämpfung des Terrorismus, kurz EBT. Das ist eine Vorgängerorganisation des BVT und der heutigen Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst. Also kurz gesagt, es ist der Vorgänger des österreichischen Verfassungsschutzes. Schon damals taucht Ott medial auf. Der damalige FPÖ-Chef Jörg Haider wirft ihm etwa persönlich vor, Daten über den früheren SPÖ-Innenminister Kaspar Einem vernichtet zu haben. Ott, der bestreitet das und gibt angesichts der politischen Übermacht des FPÖ-Vorsitzenden nicht etwa klein bei, sondern klagt Haider, wie er Jahre später in der BVT-Causa als Zeuge ausgesagt hat. Das Verfahren endet dann, laut Ott, Jahre später mit einem Vergleich. Und das sieht man eigentlich schon, ne? Ott ist offenbar jemand, der sich von Natur aus nichts gefallen lässt und auch gegen größere Widerstände einen Konflikt nicht scheut. Später sagt er aus, sein damaliger Chef habe versucht, ihn von der Klage abzubringen. Dieser Chef war demnach ein gewisser Peter Griedling, der, und wir sind jetzt wieder Jahre später, im BVT wieder der oberste Vorgesetzte Ott sein sollte. Und unter Griedling wird Ott 2017 letztlich bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.
Soweit sind wir noch nicht. Dazwischen liegen noch einige karrieretechnisch jedenfalls gute Jahre für Egisto Ott. 2001 wird er einer der ersten Verbindungsbeamten des Innenministeriums im Ausland. Ott wird also nach Italien geschickt, italienisch beherrscht er, seine Mutter ist Italienerin. Er selbst hat die ersten 4 Lebensjahre in Italien verbracht. Ja, so ein Verbindungsbeamter dient als eine Art Informations- und Organisationsdrehscheibe. Ist fast schon ein bisschen sowas wie ein Diplomat, wenn man so möchte, und hat durchaus einen gewissen Status. Ott saß in der österreichischen Botschaft in Rom und hat ihm dort das österreichische Innenministerium vertreten. Und in einem Magazin aus dem Ministerium aus dem Jahr 2006, da kann man auch nachlesen, wie das so war für Egisto Ott. Und da steht so sinngemäß drin, also Urlaub ist es keiner. Ott beobachtet italienische Medien, bespricht sich mit Sicherheitsbeamten, informiert das Innenministerium und vermittelt zwischen österreichischen und italienischen Strafverfolgungsbehörden. Und in dem Artikel sind dann auch gleich mehrere Fälle aufgezählt, bei deren Aufklärung Polizeiattaché Ott geholfen haben soll. Da ging es einerseits einmal um italienische Bankomatensprenger in Tirol, dann geht es um den Mord an einem Juwelier oder um die Taskforce Santa Claus, die 2003 Briefbomben an EU-Abgeordnete untersuchte.
Aus diesem Artikel ließ sich auch schon eine gewisse breite Brust, ein, ich würde mal sagen, ausgeprägtes Selbstbewusstsein heraus, auf das wir später noch oft in den Ermittlungsakten stoßen werden. Besonders in einer Art Personenbeschreibung, die laut sichergestellten Chatnachrichten ein Bekannter von Ott unter kräftige Mithilfe von Ott offenbar im Jahr 2020 verfasste.
Das klingt jetzt ein bisschen kompliziert, Max. Ich glaube, wir müssen das noch ein bisschen näher erklären. Also da liegen Chatverläufe vor zwischen Egisto Ott und einem Bekannten und daraus lässt sich ableiten, dass die da eben an einem Papier arbeiten und ja, da kommen teilweise Textbausteine von Egisto Ott, der Bekannte, fügt das irgendwie zusammen und letztlich wird das auch, gibt es da auch offenbar sowas wie Korrekturschleifen und am Ende des Tages steht dann ein 15-seitiges Papier mit einem doch sehr außergewöhnlichen Inhalt.
Ja genau, also es ergibt auch komplett Sinn, dass Ott da entscheidend mitarbeitet. Es geht nämlich in diesem Papier um Egisto Ott. Es heißt Non-Paper und beschreibt Egisto Ott und was er nicht alles für den Staat Österreich geleistet hat.
In dritter Person wohlgemerkt.
In dritter Person, genau. Da steht dann zum Beispiel, Zitat, über seine Zeit in Rom. Selbst zum und in den Vatikan unterhielt er engste und vertraulichste Kontakte, ist dort ein- und ausgegangen. Obwohl er selbst, also obwohl Ott selbst, protestantischer Konfession ist, hat dies weder die Kardinäle noch den Papst gestört. Ott soll demnach als einziger Vertreter der diplomatischen Community zu den 80-Jahr-Feiern der Lateranverträge im Jahr 2009 eingeladen worden
sein. Ich als diplomatischer Laie kann jetzt nicht abschätzen, was die Bedeutung einer solchen Einladung ist.
Ja, das ist kein Problem. Es wird nämlich natürlich gleich hinzugefügt. Und zwar Zitat, ansonsten waren dort nur Kirchenvertreter, italienischer Hochadel und die italienische Politik vertreten.
Und er gießt Ott.
Und er gießt Ott und so, das liest sich so heraus, das dürfte so etwa das Umfeld sein, in dem er sich auch gerne bewegt hätte. Wie ist er da in dieses Umfeld gekommen? Wie hat er sich da so großartig eingefügt? Auch das beantwortet dieses Paper. Und zwar, Ott hat demnach eine Fähigkeit, eine besondere Fähigkeit, dass er, Zitat, mit anderen Mentalitäten perfekt umgehen kann.
Na bitte, dieser bekannte Ott, der da eben offenbar mit Ott, wenn man so will, gemeinsam dieses Non-Paper erstellt hat, der ist dazu auch in einer Einvernahme befragt worden von den Ermittlern und er hat gesagt, ja, das ist halt eine Darstellung aus Otts Sicht.
Also selbst wenn ich jetzt ein gesteigertes Ego und einen vielleicht gesteigerten Selbstwert habe, warum schreibe ich sowas runter?
Ja, das ist die große Frage. Der Bekannte hat dann gegenüber den Ermittlern gemeint, er habe halt eine Zusammenfassung, einen chronologischen Ablauf von der Tätigkeit Otts haben wollen, ja, weil eben im Raum gestanden sei, dass Ott mutmaßlich ein russischer Spion sein könnte. Der Bekannte hat auch gesagt, dieses Non-Paper sei nie zur Veröffentlichung gedacht gewesen. Da ist der Öffentlichkeit bisher vielleicht etwas entgangen. Ich zitiere noch einmal kurz aus einem Teil des Schreibens. Da gibt es einen Part, der mit einem Zwischentitel versehen ist. Der lautet Vorschlag zur Lösung des Problems. Und da heißt es, Zitat, zur gesichtswahrenden personellen Lösung dieser unglücklichen Situation für Egisto Ott und in der weiteren Folge des BMI wird Folgendes vorgeschlagen. Das gerichtliche Verfahren soll eingestellt werden. Klammer auf, bis heute wurde nichts gefunden, was annähernd dieses Verfahren rechtfertigen würde, Klammer zu. E. Ott wird durch diese Maßnahme voll rehabilitiert. Im Gegenzug bekommt er einen der Vorschläge 1 bis 3 oder einen vierten, der noch gefunden werden muss. Damit wird es ohne unnötigen Lärm und gesichtswahrend für beide Seiten gelöst. Zitat Ende. Puh, ne, also da ist die Rede davon, dass das Verfahren soll beendet werden, abgesehen davon, dass das wahrscheinlich das Innenministerium zum Beispiel gar nicht veranlassen könnte, weil ja da die Justiz ermittelt und die Staatsanwaltschaft. Ott wäre voll rehabilitiert und im Gegenzug soll er was bekommen, nämlich Vorschlag 1 bis 3 steht da. Nicht? Und was das genau ist, das ist in diesem Non-Paper auch angeführt. Vorschlag 1 und 2 wäre gewesen, ja, Ott wird wieder Verbindungsbeamter, entweder in Italien oder in der Türkei und zwar mit einem Sonderbereich Nachrichtendienst. Zitat, Zusatzgebiet fürs BMI, also fürs Innenministerium, Politik. Beste Vernetzung in die politische Entscheidungsträgerebene. Ja, Vorschlag 3 wäre ein bisschen anders gelagert gewesen. Eine Sonderverwendung im BVT im Bereich Spezialoperationen. Also wir wollen es uns noch einmal vergegenwärtigen. Das ist zu einem Zeitpunkt erstellt worden, als schon durch geraume Zeit gegen Egisto Ott wegen des Verdachts der Spionage für Russland ermittelt worden ist.
Aber ich meine, immerhin sucht er nach einer Lösung.
Ja, wie gesagt, es lässt sich für uns nicht nachvollziehen, was aus diesem Papier wurde und ob das jemals an jemand Dritten weitergegeben wurde. Ein bisschen kann man schon herauslesen, wer denn eine solche Lösung aus Sicht der Verfasser herbeiführen hätte sollen. Da gibt es nämlich folgenden Vorschlag. Ich zitiere wieder. Der Herr Minister kann Herrn E. Ott mal zu einem Gespräch einladen, sei es inoffiziell beim Heurigen oder offiziell in der Herrengasse. Kurzer Hinweis für die Hörerinnen und Hörer. In der Herrengasse, da ist das Innenministerium. Ich zitiere weiter, da steht dann noch versöhnlich da, manchmal lösen persönliche Treffen viele Probleme. Kleine Anmerkung meinerseits, nicht jedes Problem kann durch ein persönliches Treffen gelöst werden. Verboten sind solche Schreiben natürlich nicht. Wie gesagt, wir haben auch keinen Hinweis darauf gefunden, dass es tatsächlich verschickt wurde oder gar vielleicht im Innenministerium in Umlauf gebracht worden wäre. Insgesamt ist es aber doch ein höchst bemerkenswerter Vorgang, und da wir in dieser ersten Folge unserer neuen Podcast-Staffel Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, ein bisschen die Person Gisto Ott näher bringen wollen, wollten wir Ihnen das nicht vorenthalten. Tja, wie es auch immer gelaufen ist, einen Job im Bereich Spezialoperationen, wie das eben in diesem Non-Paper drinnen gestanden ist, den hat Ott im BVD nicht mehr bekommen. Umgekehrt steht ja jetzt eher der Verdacht einer, wenn man so möchte, Spezialoperation der anderen Art im Raum. Jedenfalls, wenn man nach der Einschätzung der Staatsanwaltschaft geht, die Ott, und wir betonen es erneut und immer wieder, vehement bestreitet.
Wechseln wir vielleicht an dieser Stelle wieder zurück in den Lebenslauf von Gisto Ott, also weg von seiner Selbstdarstellung hin zu dem, was einfach chronologisch passiert ist. Und zwar wurde er 2018 im Rahmen der BVT-Affäre als Zeuge befragt, und da hat er sein berufliches Leiden geklagt. Demnach hat er sich ab den 2000er Jahren wiederholt auf höhere Posten beworben, wurde aber nie genommen. Er sei gekränkt gewesen, sagt er da, in Bezug auf eine dieser Stellenbesetzungen, und insgesamt meint er, Zitat, die Entscheidungen waren sachlich nicht begründbar, diese könnten mit meiner politischen Haltung zu tun gehabt haben. Ich bin eingetragenes SPÖ-Mitglied und hatte mich auch als Personalvertreter beworben. Als man merkt, Ott sieht da weniger vielleicht persönliche Verfehlungen als einfach eine politische Tatsache als Grund dafür, dass er im Innenministerium nicht weiter aufsteigt. Er sagt aber dazu, Zitat, meine Haltung oder Einstellung hatte jedoch nie Einfluss auf meine Arbeit.
Ja, insgesamt bekommt man da schon ein bisschen den Eindruck, Ott ist jemand, der sich nicht davor scheut, anzuecken. Er geht, wenn es aus seiner Sicht sein muss, in Konflikte hinein. Und zwar auch dann, wenn seine Vorgesetzten gegebenenfalls etwas anderes erwarten würden. Und er fühlt sich doch nach und nach auch gekränkt und zu Unrecht übergangen. Vorerst ist es wahrscheinlich nicht so schlimm für ihn, bleibt er halt Verbindungsbeamter, das ist an sich alles andere als ein schlechter Job. Bis 2009 ist er in Rom, dann wechselt er in die Türkei. Doch dort läuft es nicht so gut für ihn, und dieser Aufenthalt in der Türkei, der endet 2012 dann doch sehr abrupt. Es kam nämlich zu Verwicklungen, das ist tatsächlich eine sehr komplizierte Affäre, das wollen wir wirklich nur sehr kurz anreißen. Ott soll jedenfalls seiner eigenen Darstellung zufolge versucht haben, dem Getränkekonzern Red Bull in einer bestimmten Angelegenheit zu helfen. Und jetzt Zitate Gisto Ott, zwar uneigennützig als Privatperson. Tja, das ist dann so verlaufen, dass Ott angezeigt und abberufen wurde. Er selbst hat alle Vorwürfe in dem Zusammenhang immer bestritten und sieht sich als Opfer einer Intrige. Man muss sagen, diese Ermittlungen wurden eingestellt, doch der Karriereknick, der war da eigentlich Realität.
Diesmal sieht Ott nicht seine Parteimitgliedschaft als Grund, sondern er wirft dem damaligen BVT-Direktor Griedling vor, dieser habe die Situation ausnützen wollen, um Ott abzuschießen. Mit Griedling selbst werden wir in einer späteren Folge sprechen. Grundsätzlich können wir sagen, Ott dürfte eine tatsächlich persönliche Fehde mit dem BVT-Direktor gehabt haben. Zitat aus Otts Zeugeneinvernahme im BVT-Verfahren 2018. Einleitend halte ich fest, dass insbesondere mein Verhältnis zum Direktor des BVT, Magister Peter Griedling, seit vielen Jahren getrübt ist. Zitat Ende. Griedling blieb auf der anderen Seite Ott als Zeuge im Ermittlungsverfahren im Jahr 2022 auch nichts schuldig. Zitat, wenn ich nach meiner Einschätzung zu Ott als Vorgesetzter befragt werde, so führe ich an, dass er ein schwieriger Charakter mit egozentrischen Zügen ist und kaum führbar war.
Na gut, die beiden werden wohl keine Freunde mehr. Warum gehen wir da jetzt so stark auf diese Entwicklung und auch diese Charaktereigenschaften die man da schon ein bisschen herauslesen kann? Also einerseits eine starke, von sich selbst auch stark offenbar überzeugte Persönlichkeit, jemand, der in Konflikte geht, jemand, der sich auf der anderen Seite ein bisschen gekränkt fühlt, der sich offenbar mit seinem Vorgesetzten da alles andere als leicht tut und ja, sich möglicherweise auch ein bisschen entfremdet. Das sind auch Punkte, die so ein bisschen eine Rolle spielen können bei der Frage, ja, Gisto Ott ist jemand, dem wird von der Staatsanwaltschaft vorgeworfen, er soll für Russland spioniert haben. Was hätte er denn überhaupt für ein Motiv gehabt, das zu tun? Und wie gesagt, Ott bestreitet die Vorwürfe. Es wird ein Gericht entscheiden, wie das alles zu werten ist. Aber eine solche Karriereentwicklung und innere Haltung und Einstellung, das ist auch was, was die Staatsanwaltschaft in der Anklageschrift ein bisschen herausarbeitet als mögliches Motiv.
Genau, es gibt ja in der Spionagerekrutierung sozusagen das Akronym MICE. Das steht für im Englischen Money, Ideology, Compromise and Ego, also Geld, Ideologie, Kompromat, also Erpressungsmaterial, und Ego als sozusagen Motivatoren für Spionageaktivitäten. Jetzt, wie gesagt, ob Egisto Ott ein russischer Spion war, /ist, wird ein Gericht klären und nicht wir. Aber Ego ist jedenfalls ein sehr starker Motivator und eben zum Beispiel viel stärker als Geld.
Ja, und eben in Egisto Ott's Karriere, da gab es diesen türkeibedingten starken Knick im Jahr 2012. Und Max, wie ist es für ihn dann da weitergegangen?
Eben von diesem Karriereknick hat sich Egisto Ott's berufliche Laufbahn nicht mehr erholt. Er wird eigentlich von einer Dienststelle zur nächsten geschoben, ist einmal für Fremdenwesen zuständig, dann für Dschihadismus und dann, und das ist wichtig, wie aus der nunmehrigen Anklageschrift hervorgeht, wird Ott 2015 für einige Monate der persönliche Assistent von BVT-Abteilungsleiter Martin Weiß. Über den haben wir vorher schon etwas ausführlicher gesprochen. Der spielt im Zusammenhang mit den Russland-Vorwürfen eine zentrale Rolle.
Ja, das tut er, und fassen wir die Verdachtslage vielleicht an dieser Stelle noch einmal zusammen. Eben Weiß soll jahrelang für Russland spioniert haben, er soll Jan Marschalek zur Flucht verholfen haben und heute in Dubai leben. Die österreichischen Behörden würden Weiß zwar gerne verfolgen, aber mit Dubai gibt es ärgerlicherweise kein Auslieferungsabkommen. Man hat ihn eben Anfang 2021 einvernommen und hatte ihn eigentlich schon in Händen aus Sicht der Ermittler. Man hat ihn aber wieder gehen lassen. Und ja, aller Beteuerungen zum Trotz war er dann nachher nicht mehr für die österreichischen Behörden greifbar. In einem dieser Marschalek-Chats aus den Londoner Ermittlungen ist auch davon die Rede, dass ein Freund sozusagen evakuiert worden wäre. Da vermuten die Ermittler, dass Marschalek jetzt seinerseits auf eine Art, wenn man so will, Fluchthilfe für Weiß anspielt. Ja, und dass Ott und Weiß einander kannten, ist also offenbar unbestritten. Einerseits dockt Ott im BVD 2015 für ein paar Monate als Art persönlicher Assistent bei Weiß an, laut Anklage. Aber die beiden, die haben einander ganz offenbar schon lange vorher gekannt. Das hat Weiß auch, bevor er nach Dubai verschwunden ist, in einer damaligen Einvernahme ausgesagt. Zitat: Ich war mit Egisto schon am Kiberer-Kurs. Naja, und wenn man das alles so liest, was die Staatsanwaltschaft jetzt zusammengetragen hat, in dieser sehr umfangreichen Anklageschrift, dann denkt man sich ja, eigentlich müssten die beiden jetzt miteinander auch vor Gericht stehen. Dass es in dem Fall von den beiden nur Egisto Ott trifft, ja, das hat halt eben den Grund, dass man Weiß seit Jahren nicht schnappen kann. Wieder an diesem Punkt sei erwähnt, alle haben sämtliche Vorwürfe immer bestritten. Man wird sehen, wie das Gericht das alles werten wird.
Bezeichnend ist jedenfalls, dass Egisto Ott schon lange nicht mehr leise ist. Also dieses Bild vom geheimen Spion, der von allen übersehen wird, auf den niemand achtet, dieses Bild erfüllt er auf keinen Fall. Schon im Mai 2020 hatte Ott offenbar von seiner dienstlichen E-Mail-Adresse im Innenministerium einen sogenannten offenen Brief an den damaligen ÖVP-Innenminister Karl Nehammer geschrieben. Und diese drei Seiten kann man schon eher als Wut-Tirade der Kategorie direkt in den Spam-Ordner bezeichnen. Da sind zahlreiche absurde Vorgänge aufgelistet, die sich angeblich im Innenministerium und darum herum abgespielt haben sollen. Es werden ein paar Dinge vermischt, nämlich auf der einen Seite einfach öffentlich bekannte Causen, also zum Beispiel die Causa Stadterweiterungsfonds, die Casino-Causa oder teure ÖVP-Feste. Ich gehe da jetzt auf nichts davon detailliert ein, weil das unseren Podcast komplett sprengen würde. Dann kommen dazu vermeintliche Interne aus dem BMI, die, würde ich jetzt mal sagen, eher in die Kategorie Bagatelle fallen. Also, wie gesagt, Mai 2020. Ott beschwert sich etwa, dass Polizisten Corona-Masken tragen müssen, dass man aufgrund der Corona-Auflagen in der Kantine des Innenministeriums nicht, Zitat, in respektvoller Manier am Tisch essen kann. Aber vor allem wirft Ott in diesen drei Seiten sexuelle Übergriffe durch leitende Beamte des Innenministeriums vor, und er nennt das Innenministerium einen, Zitat, Swingerclub.
Wie bitte?
Ja, Springer Club und er macht dafür einfach die ÖVP voll verantwortlich, weil die hätte das Innenministerium zu dem gemacht, was es ist. Er beschreibt auch diese sexuellen Übergriffe, ohne jetzt irgendwie Namen zu nennen, doch genau genug, dass er sagt, die würden in Garagen des Innenministeriums stattfinden und da gäbe es Überwachungskameras, stellt die Frage, ob das dann ein betrieblicher Porno wäre. Da denkt man sich jetzt schon, okay, wenn das den Innenminister reicht, dann wird das Konsequenzen haben. Ott selbst zieht seine Folge und zwar, wie gesagt, er ist damals Beamter des Innenministeriums. Er sagt, er wird dem Minister Nehammer das Du-Wort entziehen. Er will ihm zur Begrüßung nicht mehr die Hand geben und er will den Minister und sozusagen seine engsten Mitarbeiter gar nicht mehr beachten. Zitat, sie sind für mich weniger als Luft. Und er sagt mit den, Zitat, legendären Worten von Giovanni Trapattoni, ich habe fertig.
Ja, auf diesen offenen Brief, da weist übrigens auch die Staatsanwaltschaft in der nunmehrigen Anklageschrift hin, eben in diesem ganzen Zusammenhang, wenn es ein bisschen um die innere Einstellung von Nigisto Ott geht. Die Staatsanwaltschaft schreibt, dass dieses Schreiben als E-Mail-Ausdruck bei einer Hausdurchsuchung sichergestellt wurde. Was tatsächlich nicht auf dem Papier zu sehen ist, ist die E-Mail-Empfängerzeile. Ist der Schrieb eigentlich bei Nehammer angekommen, Max?
Also ich habe nachgefragt im Innenministerium, eben mit dem Gedanken, wenn ein Beamter sagt, es gibt betriebliche Pornos im Innenministerium und das dem Innenminister schickt, dann wäre ich davon ausgegangen, dass es da irgendeine Form von Ermittlung daraufhin gibt oder zumindest dem Beamten Konsequenzen drohen, wenn man das nicht für ernst hält. Im Innenministerium gibt es aber keinerlei Informationen darüber, dass das Mail den damaligen Minister überhaupt erreicht hat. Das heißt, selbst falls es in Nehammers Postfach gelandet sein sollte, dürfte der Ex-Kanzler es dann nicht gelesen haben, weil also sonst hätten im Innenministerium alle Alarmglocken läuten müssen.
Man bekommt ja viele Mails.
Ja, genau. Ott jedenfalls gibt bis heute nicht klein bei. Und du hast diesen suspendierten Nachrichtendienstler ja beim ganz besonderen öffentlichen Auftritt beobachtet, oder Stefan?
Oh ja, und zwar bei einer VIP-Kinopremiere in der Wiener Innenstadt. Und da war Nigisto Ott nicht etwa unter den Zaungästen, da war ich. Er war hingegen auf dem roten Teppich. Der Film heißt Spy Capital 2 und bringt so die ganzen Wiener Geheimdienstverwerfungen der vergangenen Jahre eben gerade um Jan Marschalek und Co. auf die Leinwand. Interessant ist da übrigens auch die Genrebeschreibung, die die Filmemacher gewählt haben. Sie nennen es ein Dokudrama, eine, ich zitiere, packende Mischung aus Fakten, Intrigen und dramatisch nachgestellten Szenen.
Als Innenpolitikredakteur muss ich jetzt natürlich sagen, das klingt eigentlich auch nach einer guten Beschreibung für Österreich und so die Politikbubble.
Ja, da würde ich nicht widersprechen. Wie auch immer, Ott ist im Film als er selbst auf der Leinwand zu sehen. Ich zitiere da jetzt auf Englisch. My name is Ott, Nigisto Ott, sagt er da ganz, Sie werden es erkannt haben, in James Bond 007-Manier und dann legt er theatralisch nach, I am a spy, I was a spy and I will be a spy until I die. Also da ist jetzt sogar noch ein kleiner Reim am Schluss sich ausgegangen im englischen Text. Übersetzt heißt das, ich bin ein Spion, ich war ein Spion und ich werde ein Spion sein, bis ich sterbe. Und dann kommt im Film der entscheidende Nachsatz, but I am an Austrian spy. Also, aber ich bin ein österreichischer Spion, Ott will damit offenbar zum Ausdruck bringen, er hat für Österreich und gegen Russland gearbeitet und eben nicht für Russland spioniert. Nun, man wird in absehbarer Zukunft wissen, wie das Geschworenengericht das sieht. Vor der Kinopremiere ist Ott jedenfalls mit den anderen Darstellerinnen und Darstellern über den roten Teppich spaziert und hat im dunklen Anzug und mit dunkler Brille auch ausgiebig für Fotos posiert. Ja, und wie das heutzutage halt so ist, das alles ist in der Welt des Internets und in der Welt von Social Media nicht lange verborgen geblieben. Und das hat bis heute ein bemerkenswertes Nachspiel.
Also das nicht so problematische Nachspiel ist eines dieser Fotos mit dunkler Sonnenbrille, das ziert unseren Podcast. Deutlich reichweitendere Konsequenzen hatte, dass Christo Grosev, der internationale Investigativjournalist, über den Ott laut Anklage ebenfalls Daten gesammelt haben soll, der hat eines der Bilder geteilt und etwas darüber geschrieben. Ich zitiere jetzt einmal den auf Deutsch übersetzten Text, den Grosev über das Bild von Ott gesetzt hat. Egister Ott, rechts, ein früherer österreichischer Sicherheitsbeamter, der mich und Dutzende andere für die Russen ausspioniert hat und einmal ein Empfehlungsmemo an den FSB geschrieben hat, wie man nicht erwischt wird, wenn sie das nächste Mal jemanden ermorden, der darf auf den roten Teppich. Widerlich.
Naja, dieses Posting wurde hunderte Male geteilt, unter anderem von Profilchefredakteurin Anna Thalhammer, die dazu geschrieben hat, Jupp, und an Grozev gerichtet die Frage, wissen Sie eigentlich, dass Sie mit einem Interview in dem Film vorkommen? Ja, und Ott sieht sich jetzt in diesem Retweet in der Menschenwürde verletzt. Er hat rechtliche Schritte gesetzt, aber soweit wir wissen, nicht etwa gegen Grozev. Er hat hingegen Anna Thalhammer per Klage aufgefordert, die Formulierung zu unterlassen und mehrere hundert Euro an Kosten zu übernehmen. Thalhammer habe sich hinter den von Grozev geäußerten Vorwurf gestellt und so einen, ich zitiere, massiven Verstoß gegen die Unschuldsvermutung begangen, so sagt das Otts Anwalt Robert Kerschbaumer.
Es ist etwas kurios. Ott stützt sich nämlich auf das sogenannte Hass im Netz-Gesetz. Das wurde eben eigentlich eingeführt, um Menschen vor, wie es heißt, Hass im Netz zu schützen, also vor Beleidigungen, vor Bedrohungen. Und das zuständige Bezirksgericht Villach hat deswegen den Antrag auf Unterlassung nicht einmal inhaltlich geprüft, sondern direkt an Thalhammer geschickt. Die Idee ist, dass Opfer von Hass im Netz nicht ewig warten müssen, bis der Hass im Internet verschwindet, sondern es wird einmal runtergenommen. Deswegen musste Thalhammer ihr Posting sofort löschen, noch bevor sie gegen diese Klage Einspruch erheben konnte. Mittlerweile hat sich der Rechtsstreit weiter ausgewachsen. Profilanwalt Michael Borski, der eben auch Thalhammer vertritt, hielt von Beginn weg ihr Posting für inhaltlich in Ordnung. Die Vorwürfe würden außerdem überhaupt nicht in Otts Menschenwürde eingreifen, meint Borski. Zitat: Ott ist eine Person von öffentlichem Interesse. Da reicht bereits ein dünnes Tatsachensubstrat aus. Das ist hier ganz sicher gegeben.
Ja, was diesen ganz speziellen Rechtsstreit betrifft, da werden wir auch in einer späteren Folge dieser Podcast-Staffel noch einmal sehr im Detail darauf eingehen. Das hat sich wirklich in eine ungeahnte Größenordnung ausgewachsen. Fest steht schon, dass Ott seinerseits die Öffentlichkeit sucht. Neuerdings betreibt er nämlich auch einen eigenen Account auf dem Kurznachrichtendienst X, früher das Twitter geheißen.
Genau, darin zeigt sich der suspendierte Staatsschütze, ich würde mal sagen, mit einem Augenzwinkern. In seiner Bio, also in der Biografie sozusagen, in seiner Kurzbiografie steht, Zitat, manche nennen mich Spion, andere Missverständnis mit Dienstmarke. Ich nenne es Lebenslauf mit Plot-Twist. Und wenn der Investigativjournalist Grozev etwa schreibt, dass auch er sich über eine Klage durch Ott freuen würde, so wie Ott Thalhammer geklagt hat, dann antwortet Ott, Zitat, würde ja gern klagen, aber für die Meldeabfrage lande ich schneller in U-Haft, als du Retweet sagen kannst. Immerhin ist ja einer der Vorwürfe, gegen die sich Ott vor Gericht verteidigen muss, dass er eine Meldeabfrage zu Grozev gemacht hätte. Ott bestreitet dabei, irgendetwas Verbotenes getan zu haben.
Ja, zurück zu seinem Twitter oder nunmehr X-Account, da wirbt Ott auch für eine Spendenkampagne, und zwar auf der Website GoFundMe hat er da eine Art Spendenkonto eingerichtet. Ich zitiere, ich kämpfe seit Jahren gegen Schlagzeilen, nicht gegen Fakten, schreibt da Ott und stellt die Hashtags, also die Vermerke sozusagen darunter, ich gegen das System und Recht statt Rufmord. Kleines Manko an der Sache, die Spendenkampagne war zuletzt online nicht mehr abrufbar.
Am 23. Oktober 2025 sagt Ott übrigens so fast diesen Podcast voraus. Da schreibt er nämlich, Zitat, ich wollte einfach nur Polizist sein, jetzt bin ich ein True-Crime-Genre.
Ja, das ist schon sehr knackig von ihm da zusammengefasst, wenn man so möchte. Wie gesagt, wir sagen es an dieser Stelle ein letztes Mal und haben es öfter schon gesagt, es wird ein Gerichtsverfahren geben. Ott bestreitet die Vorwürfe. Man wird sehen, wie dieses Gerichtsverfahren läuft und wie das Gericht am Ende des Tages die Sache sieht. Egister Ott ist mittlerweile ganz sicher sowas wie Österreichs öffentlichster Spion. Für wen genau, das muss eben das Gericht klären. Wir freuen uns aber jedenfalls schon auf die nächste Folge unseres Investigativ-Podcasts nicht zu fassen. Max, worüber werden wir denn da dann reden?
Ja, wir werden dann erzählen, wie die Causa Ott überhaupt ins Rollen gekommen ist, warum die Wirecard-Affäre neuen Schwung brachte und welche Informationen der britische Geheimdienst MI5, zumindest laut Anklage, über Ott lieferte.
Bleiben Sie dran, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
Nicht zu fassen. Der Profil-Investigativ-Podcast. Danke fürs Zuhören. Danke für Ihre Zeit. Qualitätsjournalismus braucht Unterstützung. Abonnieren Sie uns. Unser Magazin, digital oder print, unsere Newsletter. Hören Sie unsere Podcasts. Wir freuen uns übrigens auch über exklusive Infos. Auch das brauchen wir, um zu überleben.